Wer redet, ist nicht tot.
Einmal im Monat, da sitzen wir zusammen, der Christoph Raffelt und ich trinken aus drei Flaschen und reden über diese drei Flaschen und was uns sonst noch so einfällt. Hallo Christoph.
Hallo Holger.
So, wie fangen wir an? Womit fangen wir eigentlich an? Mit welchem Getränk?
Was fällt uns denn ein?
Ich fühle mich trocken. Ich würde gerne erstmal einen Schluck trinken, bevor wir jetzt hier.
Du möchtest auch gerne trocken trinken erstmal, ne?
Wie?
Dann trinken wir erstmal. Was? Wir können auch Feinherb trinken.
Da bin ich nicht so. Ich bin ja grundsätzlich, trinke ich ja gerne Feinherb. Das trinke ich ja gerne. Also viele mögen das ja nicht so, ne? Aber ich mag das ja.
Ja, ich auch. Deswegen haben wir ja auch einen Feinherben dabei heute.
Ah, ja.
Aber wir können erstmal trocken anfangen. Riesling Magnus Trocken, Staffelbauhof 2015.
Ah, der, okay. Mir geht es jetzt auch nur darum, einfach mal was ins Glas zu kriegen. Wir könnten gerne plaudern, aber ich habe irgendwie...
Achso, du hast einfach Durst.
Ich will jetzt einen Wein trinken. Ich habe eben ein Bier getrunken.
Ja.
Und jetzt will ich einen Wein trinken. Ich habe Biergeschenke gekriegt. Ich finde es immer so schön, wenn Menschen mir Bier schenken.
Ja, das finde ich auch schön.
Glücklicherweise habe ich in meiner Hörerschaft einen Bierhändler, der also auch noch einen Laden hier in Berlin hat, aber leider am anderen Ende der Stadt, sodass ich da nie hinkomme. Und der meinte dann, irgendwann schrieb er, sagte, jetzt habe ich hier schon zweimal gesagt, du sollst vorbeikommen, dir ein Bier aussuchen. Ich habe dir jetzt einfach was geschickt. Das ist irgendwie wieder ein Kühlschrank voll Bier mit lauter so fancy-schmancy-Bieren.
Ja, das ist doch schön.
Das ist super. Und heute hatte ich einen, siehst du, so wollte ich gerade mal, wir fangen ja immer mit was anderem an als Wein, dann können wir ja mit Bier anfangen.
Ja, eben.
Heute hatte ich einen, ich habe es extra fotografiert, das heißt Smutty Nose, Finest Kind IPA. Und ist sehr lecker.
Aus Ägypten, Norwegen, Schweden, England.
Keine Ahnung, ist auf jeden Fall von der Smutty Nose Brewing Company. Ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Das ist bestimmt aus Amerika.
Oh Gott.
Ja, da alles. Also gemessen daran, wie viel Schlechtes aus Amerika kommt, war das ein echt leckeres Bier.
Okay. Falls es denn aus Amerika kommt.
Da müsste ich jetzt in die Küche gehen und nachgucken. Soll ich in die Küche gehen und nachgucken?
Ich kann das ja auch mal eben googeln. Smutty Nose.
Kannst du auch mal. Währenddessen stecke ich mir meine Smutty Nose in dieses Glas.
Ja.
Neulich wieder eine Beschwerde gekriegt, dass diese Schmatze und Schlürferei, das ist doch, das sollten wir mal lassen.
Ja.
War aber ein Österreicher, habe ich gedacht, geh schaßen.
Genau, und ich meine, man muss ja auch nicht zuhören.
Das ist der Heisterkamp, der kann nicht anders. War das überhaupt der Heisterkamp? Nee, das war gar nicht der Heisterkamp. Das war irgendein anderer. Oh, der ist lecker. So.
Powell Farm Road Hampton.
Wo?
NH.
Hampton,
NH.
New Hampshire.
Genau, New Hampshire. Ist das nicht da, wo man eigentlich gar keinen Alkohol trinken kann? Darf?
Man kann in New Hampshire, darf man keinen Alkohol trinken können?
Ich weiß nicht mehr. Das ist ja so unübersichtlich. Es gibt ja Staaten, also zum Beispiel da, wo der Bourbon gemacht wird, also
Kentucky.
Jack Daniels in Kentucky. Da darf ja quasi kein Mensch Alkohol trinken oder ausschenken. Ja,
darum verkaufen die den alle im Ausland.
Es gibt aber eben wie riesige Unternehmen, die dort Bourbon herstellen. Ja, während Alkohol halt irgendwie nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit getrunken werden darf.
Gab es nicht auch mal, dass der Papst Kondome herstellt oder so?
Ja. Stimmt.
Widerlich. Ja. Alle widerlich. Hier, ausnahmsweise warst nicht mal du mal nicht verreist, also wahrscheinlich warst du auch wieder verreist, aber ich war auch verreist.
Also ich kann nur noch ganz kurz sagen, dass ich am Wochenende meinen Sohn in Brüssel besucht habe, wo wir gerade beim Bier sind.
Ah.
Weil das ist ja immer lohnenswert für Bier. Ich hab das jetzt nicht weiter gepflegt, weil ich einfach irgendwie schon seit 2 Wochen so erkältet bin, dass ich gar keine große Lust hatte irgendwie. Aber das ist halt, an sich ist es, wenn es ums Bier geht, halt eine Reise wert. Ne? Also nicht nur, dass du immer extrem viele gute Kneipen oder Bierläden hast. Selbst Brewdog, also die Briten, diese große Craft-Bier-Brauerei, die hat da einen eigenen Ableger. Aber du kannst halt, es gibt halt immer noch ein paar sehr gute Bierbrauereien. Also Cantillon ist die bekannteste wahrscheinlich, die dieses Gösebier machen.
Aha. Ja. Ich und weiß nur, als ich in Brüssel war, ich hatte ja, sind wir auch mal rumgerannt, ich hatte ja eine Frau, war mal mit einer Deutschen in Brüssel liiert. Damals gab es diese Craft-Bier-Geschichte noch gar nicht, ne? Du hast halt irgendein olles Bier gekriegt, wenn du in Brüssel ein Bier haben wolltest.
Nee. Also der Unterschied ist ja eigentlich, also ich sag mal, von Brüssel oder von Belgien zum Rest der Welt.
Ja.
Die machen das schon immer. Und ich glaube, es gibt um Brüssel herum mal locker 150 bis 200 Brauereien.
Krass.
Ja, und
das heißt, ich habe nur den Blick nicht darauf gerichtet gehabt.
Ja, genau, genau. Also es gibt extrem viele Läden, wo du mindestens 15, 20 verschiedene Biere bekommst.
Ja.
Die dann witzigerweise eigentlich auch immer alle ihre eigenen Gläser haben, ja. Also wenn du da in die Cafés gehst, dann hast du halt auch immer riesen Regale voller Gläser, weil ein Maretsu ist im Maretsu-Glas und hier Leffe ist in einem Leffe-Glas und so weiter, ne? Hogarten hat das eigene Glas und so weiter und so fort. Also sowohl die großen als auch die kleinen.
Mhm.
Das ist schon ganz witzig. Und es gibt halt total viele von diesen artisanalen, also von diesen ganz kleinen Handgemacht. Okay. Und die gibt es da schon irgendwie ewig lang. Also die haben da nie ein Aufhebens drum gemacht.
Ja, genau.
Das war da nie anders.
Ist mir aber nie aufgefallen. Also ich kann mich nicht daran erinnern. Also ich kann mich daran erinnern, das belgische Bier war halt immer besser, das bessere Bier. Also wenn man dann auch mal so in Maastricht war, um irgendwie zu kiffen oder so, da gab es dann ja auch immer andere Biere, die auch besser waren. Aber ja, die Kultur dahinter, also ne, was jetzt gerade halt auch vermarktet wird letztendlich, das war mir überhaupt nicht klar. Also nicht mal ansatzweise.
Ja. Wir können gleich darauf zurückkommen, nachdem du gesagt hast, wo du unterwegs warst, weil der Staffelter Hof ist ja, also das wäre dann hinten durch die Brust ins Auge sozusagen, aber der Staffelter Hof hat auch eine Verbindung zu Belgien.
Naja, ich wollte erzählen, also ausnahmsweise war ich auch mal verreist, und zwar waren wir ein paar Tage in Lissabon, in Portugal.
Ja.
Und
ja,
ich war zum ersten Mal in meinem Leben in Portugal, und in Lissabon notwendigerweise dann auch. Und das war ziemlich geil. Also es war zwar sehr kalt, also 14 Grad tagsüber und auch nur in der Sonne wirklich angenehm. Zwei der geilen Läden, wo wir hin wollten, hatten zu. Was irgendwie sehr ärgerlich war. Das eine heißt Atiratea Rio. Das ist auf der anderen Seite wie heißt der Fluss? Teju.
Teju.
Das hatte zu, wurde umgebaut und dann gibt's noch eins, wie hieß das denn? Habe ich vergessen, aber es gilt als irgendwie der spektakulärste Blick, den man über Lissabon hat. So ein Restaurant irgendwie mit einer Zirkusschule angegliedert oder so.
Okay.
Die hatten auch zu wegen Umbau.
Winterpause oder?
Ja, genau, die haben umgebaut. Was so ein bisschen schade war, aber so grundsätzlich, also du kannst da, das ist echt super. Also man kann ja überall geil essen irgendwie.
Und ich glaube, portugiesische Küche wird auch im Allgemeinen so ein bisschen unterschätzt.
Also wir haben jetzt, ich habe jetzt nicht explizit nach portugiesischer Küche gesucht, muss ich sagen. Wir haben uns halt mit Süßwaren vollgeschoben. Also wir haben so viel Pastéis de Nata gefressen, dass wir die Dinger jetzt erstmal nicht mehr essen können. Also das musst du auch erstmal hinkriegen, nicht mit dem Zeug zu überfressen. Und dann waren wir halt auf der anderen Seite, Mensch, wie heißt denn das, Almada? Gegenüber von Lissabon, um eben in dieses Atiratea Rio zu gehen, weil ich hatte halt rumgefragt auf Facebook, wer kann mir was empfehlen, und da wurde mir das empfohlen von mehreren Leuten. Das war dann da nicht, und dann ist da so ein komischer Aufzug, mit dem du dann hochfahren kannst, so die Klippe hochfahren kannst. Da sind wir hochgefahren, hatten Kohldampf und sind in den ersten Laden gegangen, der da war. Nur Portugiesen drin, der Wirt sprach kein Deutsch, kein Englisch, kein gar nichts. Hat die Karte hingelegt und habe ich halt immer so auf irgendwas gezeigt und gesagt, und was ist das und was ist das? Und der hat irgendwas gesagt. Man versteht die ja auch nicht, ne? Also ich mit meinem Speisekartenspanisch habe ja überhaupt keine Chance, einen Portugiesen zu verstehen.
Ja, nee, so überhaupt keine Chance.
So ein bisschen, also weißt du, einen Italiener verstehst du ja immer noch, aber da ist dann Schluss. Ja, und irgendwann zeigte ich auf was und da nickte er nur und meinte, sehr gut irgendwie. Und dann habe ich das bestellt. Und das war so Fleisch mit Kartoffeln und so einem komischen Gemüsemumpe, was extrem geil geschmeckt hat. Und ich vermute mal, dass das authentischst mögliche portugiesische Essen war, das wir da gekriegt haben, weil da waren halt auch nur Portugiesen drin, irgendwie nur so Bauarbeiter und weiß der Geier was, die da irgendwie Pause gemacht haben. Ja. Und das beste Sushi, das ich bisher gegessen habe, habe ich in Lissabon gegessen.
Okay.
Das fand ich auch irgendwie sehr eindrucksvoll. Wahrscheinlich, weil der Fisch frisch war.
Ja, das mag sein.
Ja.
Wobei das ja auch immer das so eine Sache ist. Also die sind ja, die essen ja sehr viel Fisch, also vor allen Dingen Kabeljau, ne? Also Bacalao, in allen möglichen Formen, eben auch gerne als Stockfisch irgendwie getrocknet und gesalzen und so weiter. Aber die haben halt eigentlich keine eigenen Fischbestände mehr, ne? Das ist halt alles gefischt. Das heißt, die fahren schon auch eben
also sehr,
Grünland und
so sehr, sehr eindrucksvolle Bilder so auf dem Markt und auch im Supermarkt, wie da so der Bacalao rumliegt. So in, ja, in so völlig absurden Mengen irgendwie.
Ja, ja, ja.
Ja, dann sind wir so rumgelaufen, dann gibt's dann auch so eine Hipster-Markthalle. Mhm. Zu der bin ich eher zufällig gekommen, weil da fahren ja diese komischen Straßenbahnen, diese lustigen alten Straßenbahnen fahren da rum.
Ja.
Und da bin ich halt zu der einen Endhaltestelle gegangen, in der hässlichen Gegend, habe mich in die Bahn gesetzt und bin zur anderen Endhaltestelle gefahren, in der schönen Gegend, und stand ich da und dachte, wo gehe ich denn jetzt hin? Und das war zufälligerweise direkt an dieser Hipster-Markthalle, wo ich einen der besten Burger gegessen habe, die ich kenne. Okay. Das finde ich auch schon mal ganz cool. Da drin war dann auch so ein hier Sardinenbüchsenstand, also Sardinen, Bacalao und Thunfisch. Habe ich auch erstmal leer gekauft. Meine ich so, I'm with hand luggage, und sie meinte so, zeigt nur auf so ein Schild, so ein riesiges Schild hinter ihr. Fischkonserven sind handgepäckfähig.
Witzig. Ja,
das war insgesamt aber echt sehr schön. Also würde ich gerne nochmal hin, wenn das Wetter ein bisschen besser ist. Ja. Und dann also in dieser Markthalle, das waren dann halt so Westpreise, die du da bezahlt hast, ne? Mhm. Nee, eigentlich auch Westpreise. Nicht. Eigentlich auch nicht. nee, es war immer noch ein bisschen billiger. Doch. Und dann haben wir gesagt, oh, einen Kaffee trinken, aber vielleicht jetzt nicht gerade hier drin. Das Wetter ist so schön, lass mal gucken, ob es hier draußen einen Kaffee gibt. Sind einfach nur um die Ecke gegangen, also wirklich so 50 Meter weiter. War so ein kleines Kaffee. Typ sprach Englisch. Wir so, ja, einen Kaffee, einen Tee und dann hier so ein Stück Schokokuchen. Dann stellt er noch ein paar Kekse hin. Meinte, hier, gehen aufs Haus. Und dann habe ich noch einen Kaffee getrunken. Also zwei Kaffee, ein schwarzer Tee, ein Stück Schokokuchen. Sagt er, 4,40 Euro. Gucke ich den an? Also ich wusste überhaupt nicht, was ich sagen soll. Und er sagt nur, ja, it's cheap. Das fand ich irgendwie sehr beeindruckend. Also das, ja. Und was ich auch krass fand, ist, also normal, wenn du als Tourist, du interagierst ja gar nicht mit der normalen Bevölkerung da, sondern du interagierst ja nur mit dem, selten, mit dem, ja, Servicepersonal, letztendlich, ja, ja, nur, genau, mit den Dienstleistern.
Ja, ja, ja.
Ich hatte jedes Mal das Gefühl, mit Akademikern zu interagieren. Und ich habe die schreckliche Befürchtung, dass das sogar sein kann, dass das durchaus gut ausgebildete, hochgebildete Menschen sind, die dir da gerade dann irgendwie so deinen Burger verkaufen oder so, die froh sind, überhaupt einen Job zu haben bei der Arbeitslosigkeit, also bei der wirtschaftlichen Situation, die die da unten haben. Wobei das, ja, wirklich auch nur so eine Arbeitshypothese von mir ist. Keine Ahnung. Aber ich fand das schon wirklich beeindruckend. Also du wirst selbst in Berlin, wirst du nicht in der letzten kleinen Kaschemme jemanden finden, der wirklich gut genug Englisch spricht, um auch noch was anderes mit dir auszuhandeln als nur die Bestellung. Das fand ich schon echt erstaunlich.
Muss man einen Vrind-Podcast machen über Portugal. Das ist bestimmt interessant, wenn du jemanden findest, der sich da auskennt.
Ja, hinfahren. Ja. Ich will da unbedingt noch, ja, mal hin. Und das Schlimmste war ja, ja, dann Selbstversuch Ryanair. Ich hätte ja nicht gedacht,
Das ist schlimm.
Das ist richtig schlimm. Das, ja, war eng, das war hässlich, das war laut, das war total überheizt. Also die haben dieses Flugzeug geheizt, wahrscheinlich damit sie mehr Getränke verkaufen können oder sowas. Wenn die landen, spielen die eine Fanfare.
Ja, ja, und das, ja, bei Ryanair haben da auch immer noch Leute geklatscht.
Ja, ja, genau, ja, ja, ja.
Ja, ja, bei uns auch.
Ja, also ich meine, es ist
am Wochenende auch Ryanair geflogen.
Ich finde das nicht ungewöhnlich zu klatschen. Also bei den räudigen Maschinen, mit denen du da fliegst. Also ich habe das erste, was ich, als ich eingestiegen bin, habe ich der Liebsten eine Nachricht geschickt. Oh, hoffentlich fliegt's. So, der ist total im Arsch da. Also nee.
Moment, ihr wart gar nicht da zusammen?
Ich bin einen Tag früher geflogen.
Ah, okay. Alles klar, ja.
Ja, also wir hatten eigentlich geplant und dann kam mal was dazwischen und dann ist sie halt einen Tag später
nachgekommen. Ah, okay, verstehe.
Ja. Nee, aber war nett, also war echt toll. Also da würde, ja, ich jederzeit wieder hinwollen. Ja, ist schon
tolles Land, also ich mag das sehr gerne. Ich finde die Leute da sehr nett. Es ist sehr bodenständig einfach, finde ich. Und also schon in den Städten schon, finde ich. Aber dann erst recht natürlich, wenn es rausgeht aufs Land. Ne? Also das ist schon sehr nett, finde ich. Das mag, ja, ich sehr gerne.
Eigentlich so,
ja, sag mal.
Eigentlich will man da irgendwie mal 2 Wochen mit dem Auto oder im Wohnmobil oder,
ja,
so durch.
Ja, ne? Ja, das sollte man mal tun. Das ist echt klasse. Also dann auch eben oben der ganze Teil, wenn es um Wein geht, dann eben Richtung Porto und Douro und so weiter. Das ist schon sehr schön. Und es ist halt für uns immer noch ein vergleichbar günstiges Urlaubsland. Ja,
ja, sehr schön. Vielleicht sollten wir da mal mit dem Wohnmobil.
Ja. Ja, ja, irgendwie. Sowas in der Richtung. Sollten wir mal machen.
Ja, wie all die anderen Dinge, die wir schon mal immer mal machen wollten.
Ja, ja, genau.
Ja, nee, aber sehr schön. Aber man muss sagen, also ich glaube, Lissabon, da reichen auch 4 Tage.
Jo.
Außer du machst so die richtig noch so die Hardcore-Sehenswürdigkeiten, so in jede Kirche rennen und sowas. Dann sicherlich nicht. Aber die Stadt ist relativ klein und irgendwann hat man dann auch irgendwie das Gefühl, alles gesehen zu haben.
Mhm. Aber es ist schön, ne? Also ich meine,
ja, ist toll.
Diese Architektur ist toll. Also man sieht einfach, dass Portugal halt mal ein extrem reiches Land auch war. Ja,
als sie noch andere Länder plündern konnten, da hatten sie mal Geld.
Ja, genau. Ne? Genau. Ja. Ja, genau. Also das ist schon schön. Ja, Portugal.
So, sag mal, welche Verbindung hat denn eigentlich der Staffelter Hof zu Belgien?
Genau, welche Verbindung hat der Staffel? Wie gefällt dir überhaupt der Wein?
Ach so, ja, ich muss mal gerade. Jetzt habe ich, nachdem ich eben so niesen musste, rieche ich nicht mehr so viel. Ja, er riecht fruchtig. Oh, fällt mir gerade ein, ich war auch essen. Wir waren, haben so ein, es gibt so ein Integrationsbetrieb, ist das, also ein Restaurantbetrieb von der AWO. Ja. Wo dann so, ja, irgendwie Behinderte oder sonst wie, ja, Leute, die halt auf dem ersten Arbeitsmarkt keine Chance haben, in der Gastronomie fit gemacht werden. Da gibt's da so einen 5-5er, einen ganz geilen Mittagstisch immer so. Und die machen einmal im Monat einen Gourmet-Abend.
Ja.
Und da waren wir am Freitag, gab dann 5 Gänge, Amuse-Göll und 5 Gänge.
Ja.
Wie haben sie es genannt? Brutal regional. Deswegen bin ich nur da hingegangen, weil wir ja auch mal im Nobel hatten schmutzig waren und das ist ja brutal lokal gekocht. Und ich fand das so lustig, so als Gegenentwurf, brutal regional. Und waren halt Amuse-Göll, 5 Gänge, Weinbegleitung, 50 Euro, also 49,90.
Mhm.
Also Essen war echt gut. Also würde ich jederzeit wieder hingehen. Die Weine fand ich persönlich echt katastrophal. Ja, okay. Das war echt so der Knackpunkt. Also das war die Schwachstelle. So sehr, kam so sehr plump, sehr unelegant alles daher. Das Einzige war dann zum Dessert gab's ein Gläschen Sander Riesling. Das, also, ne, hier mit dem Marienkäfer drauf.
Ja, genau. Bio-Riesling aus Rheinhessen.
Und da habe ich gefragt, ist da noch was von da? So, nee, leider nicht.
Da gibt's übrigens eine Beziehung zum Staffelter.
Aber wie gesagt, man kann da essen gehen und wer bei mir im Instagram-Feed gucken mag, ich habe da auch fotografiert und 3 Sätze dazu geschrieben. Instagram.com/Holger Klein. So wie Gänse Klein. Sag mal, was hat denn eigentlich der Staffelter Hof für Beziehungen überall hin? Achso, wie finde ich denn eigentlich den Wein?
Der hat natürlich ziemlich viele Beziehungen, weil den Staffelter Hof, den gibt's ja schon seit 862.
Ja, ganz schön. Oi. Ich wollte mich gerade beschweren, dass der ganz schön sauer ist, aber das haben sie aber auch gerade noch mal abgefangen gekriegt, ne?
Das ist schön, ne?
Ja, aber ganz schöne Frechheit ist das.
Das ist richtig schön knackig.
Meine Herren.
Ja, ich find's super. Ich weiß gar nicht, ob er dazu geschrieben hat. Ich glaube, die Hörerschaft, die hat auch so ein bisschen Beschreibungen zu den Weinen bekommen. Oh.
Ich nicht, aber bei mir war noch eine Limo-Flasche mit im Karton.
Ja, Mari, ne?
Ja, genau.
Ja, genau, dazu sage ich dann gleich auch noch was.
Ah, okay. Habe ich jetzt aber nicht hier zum...
Mit. Achso, okay. Nö, probieren wir jetzt auch nicht, aber kann man mal bei Gelegenheit machen. Ja, Mari ist irgendwie eine Sache, die er mit ein paar Kumpels macht. Ich glaube irgendwie, wenn ich mich recht erinnere, irgendwie Kumpels, mit denen er zusammen eben Wein-Marketing studiert hat. Und die haben halt irgendwie geguckt, ob sie irgendwie mal eine vernünftige Weinschorle hinbekommen.
Ah.
Und er liefert halt sozusagen den Grundstoff dafür, ne?
Boah, ich kann gar nicht anders als zu schmatzen. Das ist ja krass, das Zeug hier.
Super. Ja, das ist richtig, richtig gut. Finde ich auch echt super. Also, ganz kurz gesagt, der Staffelter Hof wird geführt heutzutage von Jan-Matthias Klein. Und die Verbindung zum Weingut Sander ist einfach, in Rheinhessen ist einfach die, dass der Jan Matthias Klein da mal eine Zeit lang gearbeitet bzw. Praktikum gemacht hat.
Der ist aber, entschuldige, der ist aber schon hart an der Grenze zum Zitrönchen, ne? Aber eben nur hart an der Grenze. Also ist schon. ich finde das schon ein bisschen. Boah, macht der Speichel.
Aber das ist doch eigentlich das, was ein Gutswein auch machen soll, ne? Boah. Soll ja Speichel machen.
Jo.
Und ich finde, er hat einen brutal guten Trinkfluss. Das ist echt super. Also der hat natürlich einen leichten Zucker da mit drin. Und die Kombination aus dieser wirklich ordentlich knackigen Säure und diesem leichten Zuckerschwänzen dabei, das macht's halt extrem süffig.
Der Chat ist der Meinung, dass der in der praktischen 1-Liter-Flasche verkauft werden müsste.
Ja, oder im 5-Liter
im Karton. Ne? Ja, genau. Karton. So, das ist genau der. Das stimmt.
Ja.
Das ist genau das, was du als Karton da stehen haben willst, um immer mal wieder einen zu zwitschern.
Ja, und das ist auch das, was sozusagen als Kartonware eben, also Karton ist ja, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, hier in Deutschland ja verpönt, ja. Aber im ganzen skandinavischen Raum ist das ja total angesagt. Ja,
wahrscheinlich, weil man besser schmuggeln kann als Glasflaschen. Ne?
Nö, weil die einfach auch, die denken ja nachhaltiger als wir.
Das stimmt.
Und es ist halt viel nachhaltiger, irgendwie 5 Liter in Karton mit ein bisschen Plastik zu verpacken, als 5 Liter in Flaschen abzufüllen und durch halb Europa zu transportieren. Ne? Also das ist einfach so. Und entsprechend gibt's halt eben gerade auch viele gute deutsche Winzer, auch Spitzenwinzer, die ihre Gutsweine in Karton abfüllen, ne? 5 oder 10 Liter.
Echt?
Und ja.
Warum machen wir da nicht mal was mit? So.
Ja, weil man die hier nicht kriegt.
Ach so, die kriegt man hier gar nicht.
Nee, die kriegst du hier halt nicht.
Sofort.
In Deutschland will kein Mensch vernünftige Weine im Karton haben. Das verkauft sich nicht. Und also wenn wir jetzt an der Mosel sind, zum Beispiel Markus Molitor, einer der großen Moselwinzer, der macht seine Gutsweine, füllt er in Kartons ab und bringt die nach Schweden.
Nee.
Aber hier kriegst du die nicht.
Auch nicht von ihm? Also ich kann man nicht dahin fahren, kann sagen, ja, pass mal, Markus, pass mal auf. Gib mal 3 Kartons mit oder so.
Der muss doch
zugänglich sein, der Mann. Ansonsten gibt's halt Haue oder so. Aber das, ja.
Ja, also. Das ist schon schräg, aber das verkauft sich nicht hier. Das setzt sich nicht durch. Also man kann ja schon froh sein, dass sich der Schrauber mittlerweile so weitestgehend durchgesetzt hat. Aber das mit den Kartons bisher nicht, nee. Leider.
Das ist echt, also ja, da müssten wir eigentlich mal, mach doch mal eine Liste. Mach doch mal eine Liste und dann gucken wir mal, ob wir die nicht abgeklappert kriegen. Mach mal
eine Sammelbestellung. Also du meinst, wer das alles macht und dann...
Ja, genau, von wem man mal die Kartonweine haben will. Und dann können wir die ja wirklich mal versuchen, irgendwie abzuklappern. Oder also die müssen ja keinen Versand machen. Vielleicht kriegen wir das auch noch irgendwie über die Community organisiert. Aber sagen Sie, wer wohnt beim Molitor um die Ecke? Fahr doch mal hin und leier dem mal 2 Kartons aus dem Kreuz. Oder meinetwegen 5 Kartons, dann machen wir halt ein Hörertreffen offen. Das wäre doch so cool.
Ja,
Hörertreffen mit geilen Kartonweinen, Hörertreffen machen.
Genau. Ja. Gute Sache.
Ah. Ja. Ja. Wo waren wir stehen? Nee, wo warst du stehen geblieben? Ich muss anfangen zu spucken, sonst werde ich wieder komisch.
Ja, ich war im Prinzip stehen geblieben dabei, dass der Jan-Matthias Klein in seiner Sturm- und Drang-Phase, bevor er sozusagen in das Weingut eingestiegen ist, eben eine normale Ausbildung gemacht hat, also sprich Winzerlehre gemacht hat.
Mhm.
Und ich glaube, innerhalb dieser Winzerlehrezeit war er eben auch beim Weingut Sander, also beim Stefan Sander in Rheinhessen und hat da eben gelernt. Das war sozusagen die Verbindung fiel mir jetzt nur zufällig ein, weil du sagtest, es hätte Wein von Sander gegeben. Genau, und dann hat er halt nach der Winzerlehre noch ein Studium angeschlossen, aber eben nicht in Geisenheim, wie das die meisten machen, sondern in Heilbronn. Weil er halt die Winzerlehre schon hinter sich hatte. Das heißt, er musste jetzt nicht mehr im Rahmen des Studiums lernen, wie man Wein macht. Und deswegen hat er sich dann sozusagen für ein Studium entschlossen, wo auch mehr Marketinggeschichten mit dabei waren. Deswegen Heilbronn. Und von da aus ist er dann, also im Rahmen des Studiums irgendwie nach Neuseeland, danach nochmal auch nach Australien und so weiter. Und hat dann irgendwann, ist er dann in das Weingut seiner Eltern eingestiegen.
Mhm.
Und die Eltern hatten eigentlich bis dahin so das gemacht, was so ganz typisch ist für, ich sag mal in Anführungsstrichen, einfache, traditionelle Mosel-Weingüter. Also
ist Gerd Klein der Vater?
Ja, genau.
Der hat zum Wein ein Märchen geschrieben.
Echt?
Magnus, wie der Wolf zum Weine fand. Vor vielen hundert Jahren, Merlin und seine Brüder waren längst vergessen und ihre Enkel und Enkelsöhne wussten keine Misteln mehr auf Eichen zu finden. Die goldenen Sicheln waren geraubt oder vergraben, doch die Liebe zur Natur und ihren Geschöpfen bewegte noch immer die Herzen der Druiden-Nachkommen. Längst dem Christentum zugeneigt, suchten sie noch gerne die Einsamkeit in der Natur. Schön, oder? Okay. Bei denen auf der Webseite zu finden.
Witzig.
Ja, Entschuldigung, ich habe dich wieder unterbrochen. Ja. Wie so meine Art
macht ja nichts. Ja, ich rede ja auch die ganze Zeit.
Ich habe ja auch nichts zu sagen.
Ja.
Was jetzt?
Dazu jetzt,
ja. Ja, stimmt.
Genau, und der, also ich meine, du kennst die Mosel, das ist also ist halt sehr touristisch, das ist so dieser Tourismus, also sehr viel mit Wohnwagen und so weiter, ne? Mhm. Also Wohnwagentourismus, viele Holländer, aber eben auch viele Skandinavier. Also es sind sehr viele Skandinavier unterwegs. Und die haben halt bei diesem Staffelter Hof, die haben halt ein Gästehaus, die haben Übernachtungen und die haben im Wesentlichen haben die ihre Weine eben an die Gäste, langjährigen Gäste des Hauses verkauft und an vorbeifahrende Touristen halt, ne?
Ja.
Und das ist das, womit die meisten nochmal in Anführungsstrichen einfachen, normalen Weingüter, die jetzt nicht auf einen höheren Level wollten, eben ihr Geld verdient haben in den letzten Jahrzehnten. Ne? Und so ab den 1970ern ist es halt immer mehr geworden, dass sozusagen der Riesling durch den Müller-Thurgau ersetzt wurde und sich das Ganze sehr stark diversifiziert hat. Also Matthias hatte vor wenigen Jahren, als ich ihn 2012 besucht hatte, glaube ich, noch 30 verschiedene Weine im Angebot. Ja, und die haben halt im Prinzip alles bedient, ne?
Ja.
Also jeden Geschmack mit bedient. Und seitdem er da eingestiegen ist, hat sich das so ein bisschen geändert. Also die liefern zwar auch eben immer noch da ihre Stammkundschaft, aber er hat halt gesagt, also ich will doch einen Schritt weiter, ne? Und ich will meine Weine eben auch an Händler bringen und bekannter machen.
Hm.
Und auf dem Weg ist er halt gerade, ne? Also
lass uns dabei helfen. Also das ist echt super, das Zeug. Also ich finde schon, es ist schon gewöhnungsbedürftig, weil er schon echt sehr sauer ist. Also ich glaube, es ist der sauerste. Das sauer ist so gemein. Es ist so ein fieses Wort eigentlich, weil der ist limettig. Das ist der limettigste Wein, den ich bisher hatte. Also ich kann mich nicht daran erinnern, noch krasseren getrunken zu haben, der dann nicht überkippt wäre. Also der dann, weil der schafft ja, ne, im Nachgang schafft er, wie du sagtest, Zuckerschwänzchen, so eine Balance wieder herzustellen. Mhm. Und einen sauren, der das nicht kann mit der Balance, das ist ja kein Problem, aber ja.
Ja, super. Stimmt. Also der hat sehr viel Säure, also du sagst jetzt Limettensäure, ja.
Mhm.
Ich finde halt auch ganz viel Apfel, ne? Also das ist einfach diese
frische
Apfelsäure, also grüner Apfel hat der drin. Und das Schöne bei dem Wein ist, finde ich, also der hat nicht nur so einen leichten Zucker und es ist wirklich nicht viel, finde ich. Also gerade bei der Säure fällt es kaum auf, aber es ist halt der Zucker, der den Wein extrem trinkbar macht. Aber der hat halt auch tatsächlich so eine leichte Salzigkeit mit dabei. Und das finde ich total schön. Ja, also wenn du so ein bisschen nachschmeckst im Mund, finde ich, hast du so ein Salz drin. Und,
stimmt.
Ja. Könnte sein, dass es einfach, dass er ihn einen Ticken länger auf der Maische gelassen hat sozusagen, dass er so ein bisschen mehr Phenole und so weiter aus den Beerenhäuten geholt hat. Ja. Und das führt halt sehr, sehr schnell zu diesem Salzgefühl im Mund. Und das, ich meine, Salz und Zucker sind ja die beiden Sachen, die auch in der Küche eigentlich die besten Geschmacksverstärker sind, ne? Ja. Und appetitanregend sind.
Neben Glutamat jetzt, nicht?
Neben Glutamat. Ja, genau. Und das passt halt super. Ne? Und das macht den so süffig einfach. Ja, sehr schön.
Ja.
Ja.
Also wirklich sehr.
Genau.
Wenn wir meinen.
Genau, die Verbindung sozusagen nach Belgien ist halt, dass dieses Weingut in Kröf seit 862 das erste Mal
urkundlich erwähnt wurde.
Urkundlich, genau, vielen Dank, urkundlich
Gern.
Erwähnt wurde, ja. und eben als Außen Gott, ich habe irgendwie ich habe Wortfindungsschwierigkeiten.
Macht nichts. Als Außen, als
Außenposten sozusagen eines belgischen Klosters.
Ah ja.
Also das Kloster hieß Stavelot, daher kommt auch dieses Stavelter Hof.
Mhm.
Stavelot.
Camelot.
Und Camelot, Stavelot. Und ist halt heute Belgien, damals war es irgendwie, keine Ahnung, welcher, also es war ja irgendwie Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, ne? Um die Zeit schon, denke ich mal,
1862
müsste es das eigentlich schon gewesen sein.
Ach ne? Gott, müsste ich jetzt mal im Geschichtsunterricht nachfragen. Ei, ei, ei. Also da, boah, ich würde so gern was essen dazu jetzt. Zum Beispiel der Chat. Sauker. Ein schönes Brot mit Gänseschmalz, das wäre aber wirklich geil. Irgendwas was Fettiges dazu, ne?
Ja, ja, Fett.
Oh, genau. Fett. Schön Bütterchen.
Ja, genau. Und diese Klöster, die hatten ja teilweise, die hatten ja nochmal Unterklöster. Also wenn die groß waren, dann gehörte ja zu dem eigenen, also zu dem eigentlichen Kloster gehörten mehrere Klöster oder Abteien dazu, dann hatten die natürlich irgendwie hunderte oder tausende Hektar von Besitz, Feld, Wald, Wiese und eben teilweise eben auch Weinberge.
Mhm.
Und dieser Staffelte Hof, der wird also zu diesem Zeitpunkt 1862 eben auch schon als sozusagen als Weinbereitungsort sozusagen irgendwie erwähnt. Und da dieser Staffelter Hof wohl über die gesamte Zeit bis heute Wein produziert hat, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass der Staffelter Hof das älteste Weingut der Welt ist.
Hm.
Ja, und das ist schon abgefahren. Also
das finde ich jetzt romantisch genug, mir noch was einzuschütten.
Ja.
Das ist ein Glück, habe ich am Spucken gefangen. Ne?
Das ist schon ganz witzig, finde ich. Weil es einfach so, es ist einfach ein schönes kleines Weingut in Kröf an der Mosel.
Mhm.
Und die haben auch da irgendwie ewig lang kein Aufhebens von gemacht. Ja. Und
wie viele Hektar haben die?
Das habe ich mich jetzt vorhin auch gefragt und ich bin irgendwie überfragt. Ich weiß es einfach gerade nicht. Ich müsste es nochmal nachgucken. Ja. Weiß ich nicht. Also die haben einiges an Steillage und aber eben auch einiges im Hinterland. Also Mosel ist ja nicht nur Steillage, ist zwar das größte Steillagen-Anbaugebiet der Welt, wenn ich mich nicht irre, ist es das größte.
Das weiß
ich. Und auch mit der größten zusammenhängenden Riesling-Anbaufläche der Welt. Das sind so irgendwie so 5.000 mehr als 5.000 Hektar.
Mhm.
Aber die haben halt auch sehr viel sozusagen im Hinterland, wo dann eben Müller-Thurgau und weiß ich nicht, was alles wächst. Ne?
Hm.
Ja. Also muss ich nochmal nachgucken, was die an Hektar haben beim Staffelter Hof. Ja, und
schöner Fund. Wo hast du den gefunden? Oder ist das jetzt
also
überrascht dich das genauso?
Das überrascht mich jetzt nicht so. Ich habe schon einige Weine von ihm getrunken. Ich habe auch damals ihn mal besucht, als ich meine erste Podcast-Reise gemacht habe an der Mosel. Und ich war eigentlich auf ihn, auf den Jan aufmerksam geworden, weil der halt sich eben auch so ein bisschen schon relativ früh eben auch in den sozialen Medien getummelt hat. Ja?
Mhm.
Und ich irgendwie mitbekommen hatte, dass der auch zu so internationalen Wein Social-Media-Treffen fährt und so weiter und so fort. Und da dachte ich, fährst du einfach mal vorbei und guckst mal, was der so macht. Und das fand ich dann eben sehr nett, weil es eben so eine, auf der einen Seite eben so ganz typisch moselanisch bodenständig ist und auf der anderen Seite hat er eben so sozusagen was draufgesetzt, ja, hat, geht halt irgendwie seinen eigenen Weg, hat aber seine Eltern da irgendwie komplett mit eingebunden, aber macht eben trotzdem was anderes. Das ist ja manchmal möglich, also in manchen Weingütern funktioniert es halt, in anderen nicht so, bei denen funktioniert es. Sein Vater ist irgendwie, beschäftigt sich mittlerweile vor allen Dingen mit dem Brennen von Tresta, Obstbränden und so weiter. Seine Mutter führt halt, wobei der ist, glaube ich, mittlerweile sogar in Pension gegangen. Seine Mutter führt halt irgendwie dieses Gästehaus und er selber macht eben Wein und dieses Mari-Projekt. Ne? Und hat mittlerweile eben auf Bio umgestellt, den ganzen Betrieb. Und so weiter und so fort. Und was eben für ihn mit dazugehört, ist eben etwas, was auch nicht mehr so ganz selbstverständlich ist an der Mosel, nämlich die Steillagen zu schützen und die Steillagen auszubauen. Und deswegen haben wir auch den zweiten Wein heute, der Bergrettung heißt.
Den kenne ich sogar, den habe ich schon mal irgendwo getrunken, aber frage mich nicht mehr wo. Das Einzige, woran ich mich erinnere, ist, dass ich schon ziemlich knülle war. Und den aber gut fand. Das könnte, kann das bei den Wine Vibes gewesen sein?
Ja, das kann sein. Das kann sein.
Kommt mir der so vor. Jedenfalls kenne ich den.
Ich wollte gerade sagen, du bist ja jetzt auch auf dem besten Weg dahin, aber. Ja, der ist gut. Das ist ein schöner Wein, der eben so von der Optik her natürlich auch direkt auffällt. Also ein optisch auffälliger Wein. Und den hat er zusammen mit einer Gruppe von Winzer gemacht.
Mhm.
Und die Gruppe der Winzer nennt sich der Klitzekleine Ring.
Klitzekleine Ring.
Was darauf anspielt, dass es an der Mosel verschiedene andere Ringe gibt. Und zwar den großen Ring.
Den kleinen Ring.
Den kleinen Ring, also der große Ring ist im Prinzip der große Ring ist sozusagen der Zusammenschluss der Mosel-Weingüter, die heute an der Mosel den, also sozusagen den VDP bilden, also Verband der Prädikatsweingüter. Ne? Ja. Der Verband der Prädikatsweingüter hieß ja früher der Verband der Naturweinversteigerer.
Ach je.
Ja. Und sozusagen die in der Blütezeit des Rieslings, was ja so irgendwie im 18. bis also 19. bis Anfang 20. Jahrhundert lag, damals hat sich dann auch dieser Verband gegründet. Da war sozusagen der Moselverband einer der wichtigsten Teilverbände.
Mhm.
Ist auch bis heute ein wichtiger, aber Mosel hatte halt mit den größten Ruf ja an Wein weltweit, ne? Also ich sag mal, vor etwas mehr als 100 Jahren waren Moselweine eigentlich teurer als Champagner und Bordeaux und Burgund. Ne? Also das war sozusagen das Nonplusultra, was du eigentlich erwerben konntest.
Ach was.
Und der große Ring, also nicht nur Mosel, auch zwei, drei Pfalzweingüter und ein paar aus dem Rheingau. Aber das war mit das Teuerste, was du an Wein kaufen konntest früher. Also der Ruf war extrem gut und hat sich eben im Laufe des 20. Jahrhunderts dann, vor allem mit den Kriegen und so weiter, hat sich der halt eben deutlich verschlechtert. Und nach dem Krieg hat sich das Gebiet nicht entsprechend erholt. Und dann kam in den 60er, 70er Jahren kam die große Flurbereinigung, wo man irgendwie die ganzen Weinbergslagen also zusammengefasst hat, umgepflügt hat, und dann kam eben die Agrarindustrie, also die Agrarchemie auf der einen Seite, ne, mit ihren Verheizungen, und auf der anderen Seite eben kamen die sozusagen die neuen, also in Anführungsstrichen neuen Traubensorten, die eben mehr Ertrag brachten, so wie eben Müller-Thurgau. Und damit ist der sozusagen die Mosel als Anbaugebiet eben total ins Hintertreffen geraten. Ja.
Haben die denn das Potenzial, da wieder hinzukommen, oder ist der Zug ein für alle Mal abgefahren?
Nö, das Potenzial haben die, und das wird ja auch wieder genutzt. Also es ist mittlerweile, also es hat sich, wie soll man sagen, vielleicht ein bisschen konsolidiert. Also es gab früher deutlich mehr Weingüter, die ausschließlich Wein produziert wurde, also im Hauptberuf. Es gibt heutzutage mehr nebenberufliche Winzer. Es gibt auch deutlich weniger Winzer als früher. Aber der Ruf des Moselweins ist eigentlich wieder sehr gut. Und der war vor allen Dingen im Ausland auch besser als hier. Warum? Weil im Ausland, also gerade auch in USA, tendenziell eben auch gerne diese restsüßen Weine getrunken wurden, die hier längere Zeit praktisch kaum jemand haben wollte. Und tendenziell gehört einfach die, also der Mosel Riesling ist tendenziell einfach oder traditionell einfach ein restsüßer Riesling. Weil diese Restsüße unterm Strich am besten zum Schiefer passt. Zum Schiefer.
Ah, okay, darum.
Ja, so, ja. Also was nicht heißen soll, dass es nicht auch super, also tolle, trockene Rieslinge natürlich von der Mosel gibt. Und vieles wird heutzutage auch trocken ausgebaut. Mhm. Vielleicht sogar das meiste, aber ich denke, das Beste ist letztlich und auf Dauer immer der restsüße Mosel-Riesling.
Ist ja, jetzt und die Bergrettung. Also, die Bergrettung ist jetzt so nach dem Magnus. kommt da kaum was. Das ist irgendwie, man muss sich jetzt echt mal wieder umgewöhnen. Das ist echt ganz witzig. Also ist so leicht und mild.
Ich finde, der hat
meine Nase ist langsam ein bisschen zu. Pünktlich zur Sendung kriege ich Schnupfen, auch gut.
Ja, ist, ich habe den schon, du kriegst den noch. Ja. Das ist ja super. finde ich jetzt gar nicht. Also ich finde, dass der auch eine sehr schöne Säure hat. Und der ist halt insgesamt, merkst du ihm an, dass er voller ist, der hat mehr Volumen, der hat mehr, also der ist einfach komplexer, ne?
Ja, und das vor allen Dingen ist er ein bisschen gefälliger. Also der, ne?
Ja, der ist nicht so, genau, also der hat nicht so den starken Druck, den der Magnus hat. Das stimmt. Also dafür finde ich, fächert sich so die Frucht einfach ein bisschen schöner auf.
Und
so ein bisschen
ja, bei dem Magnus geht
gelber die, und,
ja. Und bei dem Magnus geht die Frucht auch, muss man auch sagen, die Frucht geht halt wirklich auch hinter diesem Säureschock ein bisschen verloren, finde ich.
Ich finde, die bei Magnus ist die halt sehr grün.
Ja.
Also reife, aber grün. Und hier geht es halt
so wird's langsam gelb.
Gelbe rein, ne? Ja. Genau.
Jetzt wüsste ich gerne, ob er wirklich kaum riecht oder ob das jetzt an Zustand meiner Nase liegt. Mist. Habe ich irgendwie Nasenspray? Nee, ne? Naja, nicht.
Kein Nasenspray. Kein Nasenspray. Was sagt denn der Chat? Doch, ich finde schon, dass er riecht.
Was sagt denn der Chat? Facettenreich mit schöner Pointe.
Was?
Schöne Pointe. Habe ich auch noch nie gehört bei einem Wein. Eine Pointe? Blumig. Nicht so fruchtig spritzig, aber nicht im negativen Sinne. Die Bergrettung riecht irgendwie ernster, gereifter. Mhm. Schön, ernster.
Ja, ernster kann ich auch gut nachvollziehen, ja. Genau, ja. Ja. Ja, genau. Also, was ich noch ganz kurz sagen wollte, also dieses vom Abschweifen zurück sozusagen. Mhm. Also, dieser Verbund, der. Des großen Rings, das sind halt sozusagen mit die besten Weingüter, die du eben an Mosel, Saar und Ruwer, also dieses Anbaugebiet Mosel steht ja heutzutage auch für Saar und Ruwer. Mhm. Ruwer ist ja nur ganz klein, das sind nur ein paar wenige Weingüter. An der Saar sind ja auch einige der besten Weingüter der Welt, das muss man ganz klar sagen. Ja, also Egon Müller, Schatzhofberg zum Beispiel, da kommt halt nicht viel rüber, ne? Und dann hast du halt Clemens Busch zum Beispiel im großen Ring, dann hast du Fritz Haag, Reinhold Hart, Schloss Lisa, Heimann Löwenstein, Dr. Losen, das sind alles Prüm, das sind alles Willi Schäfer, das sind alles extrem renommierte Weingüter.
Ja.
Also mittlerweile auch wieder hier in Deutschland. Da hat es so längere Zeit so ein bisschen gehapert, aber vor allen Dingen eben auch im Ausland. Und die sind hier Weingut von Ute Grafen zum Beispiel, ja. Mhm. Das ist das, was Günther ja auch übernommen hat. Schloss Saarstein, Van Volksem, das sind alles sehr, sehr gute Weingüter. Und die sind alle im großen Ring. Und da hat sich dann eben irgendwann in diesem Bereich Kröf und Traben-Trarbach haben sich dann irgendwann ein paar Winzer zu einer Interessensgemeinschaft zusammengetan und haben dann eben den, nicht den kleinen, sondern den klitzekleinen Ring gegründet, was ja schon irgendwie ganz süß ist. Und das ist so eine Mischung aus so Profi-Weingütern und Nebenerwerbsweingütern und Hobby-Weingütern. Also das ist sehr gemischt. Die wahrscheinlich bekanntesten und auch international am höchsten renommierten Weingüter sind Daniel Vollenweider, das ist ein Schweizer, der irgendwann nach Tabach gekommen ist und lange Zeit vor allen Dingen eben Süßweine gemacht hat oder restsüße Weine gemacht hat, und dann eben Martin Müllen, der auch in Traben-Trarbach ist und eben auch einen sehr, sehr guten Ruf hat, aber da gehört auch Mehlzheimer zu. Das ist einer, der schon ganz lange eben biodynamisch arbeitet, ganz spannende Sachen macht. Also es ist ein Verbund von Winzern, also die zum einen so ein bisschen gucken, dass sie sich sozusagen als Gruppe vermarkten, aber zum anderen eben vor allen Dingen auch dafür sorgen, dass sie sich um die Steillagen an der Mosel kümmern.
Was heißt kümmern? Und,
ja, also die Weingüter haben alle ihre eigenen Steillagen, die ja sehr, sehr arbeitsintensiv sind. Also das Problem an der Mosel, sag ich mal, ist...
Also die kannst du nicht mit der Maschine ernten, ne? Da musst du mit Menschen rein, ja.
Genau. Also das, was wir hier im Glas haben, das ist so aus Steillagen, die haben schon 70%, ja. Da kannst du eben nur noch zu Fuß rein. Mhm. Und das heißt, alles, was du da eigentlich tust, machst du zu Fuß. Und wenn du jetzt in die besten Lagen von Rheinhessen oder der Pfalz gehst, dann hast du selten etwas, was den Namen Steillage verdient. Ja, das ist relativ sanfte Hangneigung normalerweise in Rheinhessen.
Aber sie nennen es wahrscheinlich trotzdem Steillage.
Nö, machen sie eigentlich nicht. Nee. Es gibt ein paar Steillagen auch, aber es ist sehr wenig. Und der Unterschied vom Arbeitsaufwand ist halt immens. Ja, also ich sag mal, wenn du für einen vernünftigen Ortswein in der Pfalz, also wenn du sozusagen den mit Gewinn verkaufen willst, dann kannst du dafür vielleicht 5-6 Euro nehmen. Also jetzt von einem einfachen Weingut. Und wenn du an die Mosel gehst und den Arbeitsaufwand mit reinrechnest, bist du irgendwie 50% oder 60% teurer. Mhm. Und das hat halt die Mosel längere Zeit nicht mehr hergegeben. Deswegen haben halt viele da aufgegeben. Und deswegen liegen halt viele Weinbauflächen brach. Also man nennt das, die wurden offen gelassen. Also die werden offen gelassen. Ja. Da wird halt nichts mehr gemacht. Und dadurch... Also du musst den Weinberg ja in Schuss halten. Also
ja, das ist halt nichts, wo du einmal irgendwie Kartoffeln säst und ein Vierteljahr lang nichts machst, sondern musst halt jeden Tag rein oder jede Woche. Ne?
Du musst da häufig rein. Du hast dort die ganzen Trockenmauern, die müssen gepflegt werden. Und dann hast du eben die Weinberge selber, die gepflegt werden müssen. Und wenn du sie nicht pflegst, dann kommt da halt Gestrüpp rein, da kommen im Zweifelsfall Bäume rein, da kommen mit dem Gestrüpp kommen eben auch Tiere rein. Mhm. Und also ich meine, da können sich Wildschweine einnisten, da können sich Stare einnisten, die dann eben in den Nachbarweinbergen eben fressen. Mhm. Und deswegen ist es tatsächlich irgendwie wichtig, sozusagen für die Kulturlandschaft, dass Weinberge erhalten werden. Und das ist eigentlich die Idee sozusagen dieses Bergrettungsweines, dass man tatsächlich Weinberge rettet. Ja.
Mhm.
Ja. Und das
Das heißt, man zahlt auch ein bisschen mehr für diesen Wein, weil man weiß, dass die Berge gerettet werden.
Ja, genau.
Okay.
So ist es. Ja.
Schätze also gerade, ist da Umami dabei? Fast fleischig und mineralisch. Ja, mineralisch ist fleischig.
Mhm. Ja, genau, das hat so ein bisschen, also das ist wieder dieses Salzige.
Ja, salzig finde ich ihn auch, ne? Aber fleischig?
Salzig, ja, wie Fleischbrühe. Also dieses, ich finde auch, der hat eine leichte Brühenote.
Ja,
ja, also ich hätte jetzt nicht gesagt Fleischbrühe.
Ich wäre von alleine nicht drauf gekommen, aber okay, ja, ich bin dabei.
Finde ich treffend.
Ja.
Ja. Finde ich sehr gut. Hm. Ja. Also in dem ganz speziellen Fall haben sie den Trabener Zollturm, also in Traben-Trarbach, den Trabener Zollturm, also im Trabener Zollturm eine 3000 Quadratmeter Parzelle Steilstlage, also 70 plus Prozent eben rekultiviert. Ja? Also den ganzen den ganzen Mist da raus und eben die alten Rebstöcke eben wieder getrimmt und diesen Weinberg rekultiviert. Mhm. Das ist sozusagen die Grundlage hier für diesen Wein. Und der Jan Klein, der bietet zum Beispiel auch noch andere Sachen an. Der bietet eben Partnerschaften ein für Lagen, für Steilhänge. Du kannst aber eben auch...
Moment, der Bergrettung kommt auch von dem, oder was?
Ja, er ist dran beteiligt.
Ah, okay, jetzt
also der Wein ist vom klitzekleinen Ring,
ja.
Aber der Schaffelter Hof ist halt Teil des
klitzekleinen Rings. Jetzt habe ich es kapiert. Genau. Ja.
Also das ist nicht sein eigener Weinberg, sondern den teilt er sich sozusagen mit der Gruppe. Das ist ein Gruppenberg. Mm-hmm. Und was er aber selber eben auch macht, also er hat halt auch Steillagen, die er bearbeitet, aber er hat eben auch Steillagen, die er bearbeiten lässt sozusagen, also wo er sich das teilt mit Leuten, die diesen Weinberg sozusagen anmieten bei ihm. Also das könnten wir beispielsweise auch mal, wenn wir verrückt genug sind, könnten wir sagen, hey Jan, wir würden gerne bei dir unseren eigenen Wein machen.
Ja.
Und dann könntest du das mit ihm vereinbaren. Und sozusagen so ein bisschen auch mit dazu beitragen, diese Steillagen eben zu erhalten oder
inwiefern beitragen? Also wäre ich dann die arme Sau, die dann da immer hin müsste und da durchtigern?
Also zum einen könntest du das auch machen. Also du kannst dich sozusagen daran beteiligen. Du kannst dich daran beteiligen an der Arbeit, aber du kannst dich eben auch daran beteiligen, wie der Wein ausgebaut wird. Also du kannst dann eben auch mit ihm in den Keller und sagen, also ich will den so oder so machen.
Ja, aber vielleicht möchte ich ja einfach nur mich daran beteiligen, dass der Hang erhalten bleibt, ohne dass ich wohne halt in Berlin und kann halt nicht an die Mosel, um da im Weinberg zu arbeiten. Das ist aber vielleicht kann man ja sowas wie eine Hangpatenschaft oder sowas übernehmen. Ja, so das wäre eigentlich eine ganz witzige Idee. Ich auch.
Ja.
Dann halt irgendwie Crowdfund, ja, dass man einfach sagt, okay, komm, ein Jahr lang den Hang bewirtschaftet und wenn es was wird, kriegen wir hinterher ein Weinchen. Und wenn es nichts wird, ist wenigstens der Hang bewirtschaftet worden.
Ja, sowas geht auch.
Warum gibt's das nicht? Warum gibt's kein Crowdfunding über Weinberge?
Ich weiß gar nicht, ob es das nicht gibt. Also es, im Moment gibt es zum Beispiel ein Crowdfunding von einem Winzer aus der Pfalz.
Ja.
Einem jungen Winzer, der sagt, er möchte Zinfandel in der Pfalz anbauen. Ja.
Okay.
Das ist
ein kühlen Zinfandel.
Es ist nicht abwegig, weil der Zinfandel, der heißt ja eigentlich Tribidrak und kommt aus Kroatien.
Uh-huh.
Und gut, Kroatien ist jetzt tendenziell auch ein bisschen wärmer als die Pfalz, wobei je nachdem, wo du in der Pfalz bist, ist es da auch knallewarm. Also die Pfalz ist ja schon vergleichsweise mediterran im Gegensatz jetzt zu Berlin und Hamburg.
Okay.
Ja. Und der sagt halt, also Zinfandel ist jetzt natürlich amerikanisch und Primitivo ist irgendwie süditalienisch, aber eigentlich ist das Tribidrak und den gab es tatsächlich auch früher in Deutschland. Also diese ganzen Rebsorten hier so in Mittelosteuropa, die sind ja auch irgendwie wild durch die Gegend gereist. Also letztlich weiß kein Mensch, ob der Pinot nicht auch irgendwo aus von der Schwarzmeerküste kommt ursprünglich, ja.
Aber ich kenne halt Zinfandel also, so als neue Weltwein.
Ja,
üppig klar. Und
boah. Ist halt Kalifornien, genau.
Ja, genau. Sozusagen
der kalifornische Wein.
Und ja, aus der Pfalz würde ich jetzt erwarten, dass der dann irgendwie 3% weniger Alkohol hat und irgendwie frischer daherkommt. Das fände ich ein ganz interessantes Experiment. Ja.
Ja. Also das läuft im Moment als Crowdfunding. Ich muss mal gerade gucken, ob ich das gerade finde.
Startnext.com/Zinfandel, kann das sein? Ich ja, genau, google auch hier. Zinfandel in Deutschland.
Wolfgang Bender, genau. Ja, genau. Das ist schon witzig, oder?
Und ist
er hat
ja
es sogar erreicht. Er hat sein Funding-Ziel erreicht. Er wollte 38.000 haben und hat schon, ist 525 Euro drüber. Ja.
Bei 90 Euro, wenn du 90 Euro gibst, kriegst du 6 Flaschen vom ersten Jahr. Rebstockpatenschaft. Ja, sowas. Das ist doch cool.
So, genau. Und apropos Rebstockpatenschaft. Da muss ich noch mal was loswerden.
Voraussichtliche Lieferung Dezember 2021 bis März 2022.
Ja.
Wie geil ist das denn?
Ja gut, wenn du jetzt einen Weinberg pflanzt, dann hat er die ersten Jahre
ja keinen klar.
Ertrag.
Ja, super.
Genau. Und dann.
Es finde ich total romantisch. Also ich weiß, du hältst mich jetzt wieder für bescheuert, aber ich finde.
Nee, ich finde das sehr schön.
Das ist ja großartig.
Also es gibt der Uwe Schiefer, einer der besten österreichischen Winzer, mit Sicherheit besten österreichischen Winzer, der hat vor kurzem auch eine Crowdfunding-Kampagne gemacht, weil er einfach finanziell am Ende war. Der hat so viel Probleme gehabt mit Frösten und Hagel,
ja,
dass der so wenig Ertrag hatte in den letzten Jahren, dass er halt eine Crowdfunding-Kampagne gemacht hat.
Ja, super.
Also es waren dann irgendwie höhere Beträge, wo ich mich nicht, das ging glaube ich bei 1000 Euro los, aber gut für Leute, die das überhaben und sagen, ich beteilige mich darüber irgendwie mit einem kleinen Teil an einem wirklich ganz hervorragenden Weingut, ist es irgendwie auch eine schöne Sache, ne?
Ja, vor allen Dingen, wenn es ein Weingut ist, das du sowieso gerne trinkst. Also wenn jetzt irgendwie einer der Winzer, die ich sowieso gerne trinke, auf einmal in die Bredouille kommt und sagen würde, hier, pass mal auf, Leute, es geht nicht, ja? Also entweder ihr helft mir oder es gibt meinen Wein nie wieder, würde ich halt auch sagen, ja, mein Gott, ey, dann gucke ich mal, wie viel ich übrig habe, schmeiß in den Hut, ne? Ja.
Genau. Das können ja auch befreundete Weinhändler sein oder so, ja, die ein bisschen was übrig haben und so weiter und so fort, ne? Und es gibt ja genügend auch Weinfreaks, die einfach auch sowas machen können. Also so. Genau, aber was Rebenpatenschaften angeht, wo wir schon mal beim Thema sind, es gibt einen streitbaren Ampelographen hier in Deutschland.
Also ein was?
Rebsortenforscher. Ampelograph, also ein Rebsortenforscher.
Ja.
Der heißt Andreas Jung. Und das ist wirklich eine Koryphäe, der Typ. Der hatte auch schon mal bei mir im Blog vor 2 Jahren im Sommer so eine kleine Reihe geschrieben, wo er sich auch so ein bisschen darüber auslässt, wo so Rebsorten eben teilweise herkommen, wo die Namen herkommen und so weiter und so fort. Das ist wirklich ganz spannend. Und der sammelt ganz alte Rebsorten. Und die sammelte er irgendwie in Deutschland und in den umliegenden Ländern. Also der bekommt sozusagen immer wieder Informationen von Leuten, die sagen hier, keine Ahnung, in Mecklenburg-Vorpommern oder so. Also es wurde ja früher überall Reben angebaut, ja? Überall, ja, weil das halt sozusagen ein Alltagsgetränk war.
Konnte man Alk draus machen, bauen wir an, genau.
Ja, weil es halt als Wasserreiniger, ja, und Wasserersatz, also man brauchte halt überall, ich meine bei uns, wo wir herkommen, in Zülpich, Euskirchen und so, wurde auch überall Wein angebaut, ja, obwohl es eigentlich viel zu kühl war, ne? Aber musste man halt irgendwie machen. Und der reist zu solchen alten Weingärten oder manchmal sind es nur noch 2, 3 Pflanzen, die aber manchmal schon möglicherweise 200, 300, 400 Jahre alt sind.
Ja.
Und sichert diese Rebsorten, sozusagen kartografiert die, bestimmt die, was ist das überhaupt, und versucht diese Rebsorten eben auch zu sammeln und hat in der Südpfalz eben einen Weinberg gegründet, wo er diese Reben eben auch rekultiviert. Und die Seite heißt rebenpatenschaft.de.
Ja.
Und ich finde, auch da lohnt es sich, weil der hat dort Pflanzen, die man so gut wie nirgendwo mehr bekommt.
Mhm.
Und da geht es tatsächlich darum, dass Rebsorten, es gab ja sehr, sehr viel mehr Rebsorten, als wir sie heute noch haben in Deutschland.
Wie mit Kartoffeln und Tomaten und
Pipapo. Ja, genau. Also es gab mehrere hundert und ja, nach der Reblauskatastrophe, also es war jetzt vor allen Dingen ausgelöst durch die Reblauskatastrophe, sind das halt sozusagen ist das auf ein paar Dutzend geschrumpft, die noch genutzt wurden.
Mhm.
Weil man dann tatsächlich alle schwierigen Rebsorten dann außen vor gelassen hat. Also es gibt einfach Rebsorten, die sehr anfällig sind gegen Mehltau, gegen Fröste und so weiter und so fort. Und die hat man dann eben nicht mehr angebaut. Aber letztlich haben sie irgendwie auch ihre Berechtigung, finde ich. Und er versucht, die halt zu schützen und
ja, cool,
zu bewahren. Ja, also rebenpatenschaft.de.
Rebenpatenschaft.de.
Rebenpatenschaft.de, Andreas Jung ist das, genau. Ja. Ja, genau.
Geil. Das, ja, schöne Ideen. Ne? Aber das diesen Zinnfandel-Crowdfunding finde ich grandios. Also, weil gibt's noch nicht. Gibt keinen Zinnfandel aus Deutschland. Ich würde gerne den ersten Zinnfandel aus Deutschland machen. Habt ihr Bock? Klar haben wir Bock. Finde ich super. Das ist echt super. Toll, toll, toll.
Genau, wenn man auf,
Das aber schon, ne? Also die Bergrettung, das ist schon so ein Äpfelchen, ne?
Ja.
Das ist schon so ein gelbes Äpfelchen. Ja. Meine Nase tut gerade wieder. Ich weiß nicht warum, aber sie tut's gerade wieder.
Gelbes Äpfelchen, genau.
Hm? Gelbes Äpfelchen.
Gelbes Äpfelchen, schön cremig, finde ich. Ne? Genau, und auf klitzekleinerring.de/Bergrettung, da hat man auch ein Foto von der Steillage.
Hab schon gesehen, der ist nicht billig, ne? Ja. So ein 17-Euro-Wein.
Genau, also man unterstützt damit tatsächlich auch den, ich sag mal, wenn das jetzt ein sozusagen normaler Ortswein wäre, jetzt vom Jan Klein, dann würde der wahrscheinlich irgendwie 12 kosten oder so, denke ich mal.
Mhm. Ja, okay, das heißt, also ein Fünfer für den Berg.
Man zahlt eben, genau.
Ist okay, finde ich gut.
Aber also denke ich mal, dass das so dabei rumkommt.
Ja. Dass sie das nicht draufschreiben, finde ich ein bisschen schade. Also ich würde das mal hinten aufs Label schreiben. Also dieser Wein ist ein bisschen teurer als der andere Wein. Weil ihr damit einen Berg am Leben haltet, der sonst sterben würde oder so. Ich würde es draufschreiben.
Ja, ich würde das auch machen. Also ich meine, das Etikett an sich sagt das, also geht ja schon in die Richtung, man kann sich das schon einigermaßen denken, aber man könnte tatsächlich noch 4-5 Sätze darüber verlieren, das finde ich auch.
Kann man sich nicht denken. Mit Verlaub kann man sich nicht denken. Ich konnte mir das nicht denken, dann behaupte ich jetzt auch mal, dass so der Durchschnittstrinker, also normale Leute machen ja noch nicht mal so eine Sendung mit jemandem, der sich auskennt. Ich glaube nicht, dass das ankommt. Also das würde ich in jedem Fall da drauf schreiben.
Ja, gute Idee.
Ja. Vielleicht hören die das ja.
Der Jan hört bestimmt zu. Ja, oder lädt sich das nachher runter. Ja, kommen wir zum dritten Wein. Mhm. Da ist sozusagen das Gründungsjahr des Schaffelter Hofs auch oben auf dem Schrauber drauf.
Over 1150 years of winemaking tradition.
Krass. Schon sehr geil, oder?
Alter, ich meine, sag das mal einem Amerikaner. Ja. 2000 Jahre, wir machen seit 2000 Jahren Wein. Ja, okay, 50 Jahre plus minus, auch egal. Das ist schon mal eine Ansage.
Wenn ich mich nicht schwer irre, dann gibt es auf Wikipedia eine Liste der ältesten Unternehmen der Welt.
Ja.
Und da müsste der Staffelter Hof unter den ersten 10 sein.
Geil.
Ich guck mal gerade, ob ich das finde.
Ich mach derweil mal einen Schenk-Atmo.
Ja, da ist es. Liste der weltweit ältesten Unternehmen. Das ist sehr geil.
Platz 1.
705 gegründet, Nishiyama Onsen Keionkan Japan Hotel.
Hotel?
Auf Platz 2. 712 gegründet, das Koman Japan Hotel.
Mhm.
718 gegründet, das Hoshi Ryokan in Japan. 760
gegründet. Machen die doch extra.
Kaihatsu Tech Maschinenbau Japan.
Maschinenbau, was haben die denn damals für Maschinen gehört? Katapulte? Wow. Holzkatapulte oder was haben die damals gebaut?
Holz, wahrscheinlich haben die irgendwie Holz verarbeitet. Ja. Also das sind, glaube ich, alles Unternehmen, die durchgängig produziert haben. Dann kommt 771 Genda Shiguyu Japan Papiertaschen. Also unter den ersten 5 sind 5 Japaner.
Ja, kein Wunder, dass die so arrogant sind alle.
Dann 803 St. Peters Stiftskeller Österreich Restaurant.
Aha.
Und dann kommt 862 Staffelter Hof Deutschland Wein. Krass, ne?
Tja, geil.
Der nächste Deutsche ist Weinstefan Brauerei 1040 und dann Weltenburger 1050. Ja. Und dann kommt Schloss Johannesberg 1100. Mit Wein. Es gibt Schloss Vollraths, die haben das auch irgendwie eine Zeit lang für sich beansprucht.
Johannesberg waren ja auch die mit der Spätlese, ne? Habe ich auch irgendwo noch dieses Comic-Heft.
Ja, genau.
Jetzt fragen sich alle, genau. Comic-Heft?
Wo wir wieder bei Japan wären.
Genau. die verkaufen halt da oben auf dem Schloss, verkaufen sie halt ein Comic-Heft, in dem die Geschichte der Spätlese erzählt wird. Und ich glaube, das Heft heißt sogar der Spätlesenreiter oder so.
Genau, Spätlesereiter, ja.
So, mal gucken, was der jetzt kann. Au. Der Glas vor die Brille gehauen.
Weil die dort in dem Kloster, die durften eben nicht einfach so ernten, sondern die mussten...
Genau, die kann man ja immer wieder erzählen, die Geschichte. Ist ja auch super Partywissen, so fürs Wochenende.
Genau.
Genau.
Genau, die mussten halt die mussten sozusagen das Go bekommen. Vom
Bischof oder sowas, ne?
Vom Bischof, vom Obermeister da. Und der war aber irgendwie so ein, zwei Tagesritte entfernt. Und die Mär ist halt die, dass der Reiter eben vom Schloss Johannisberg losgeritten ist und dann eben viel, viel später wieder angekommen ist. Und in der Zeit
zwei Wochen
die Trauben am Hang überreif geworden sind. Und die dachten halt schon, die könnten halt alles wegschmeißen. Und haben aber natürlich trotzdem den Wein draus gemacht. Und dann war der halt viel besser als sonst immer. Ne?
Und so ist die Spätlese entstanden, liebe Kinder.
So ist die Spätlese entstanden.
Zumindest erzählt man sich das im Rheingau. Keine Ahnung, ob das stimmt. Ist das überhaupt Rheingau? Ist das Rheinhessen? Rheingau,
ja,
oder?
Ja, ist Rheingau.
Rheingau. Ja, klar. Ja,
ja, ja. Ja.
Entschuldigung. Genau. Ist ja nicht so, dass ich da nicht gewohnt hätte um die Ecke. Ja.
Genau. Ja. Also das ist mit Sicherheit irgendwie eine Mehr, weil die zwei Wochen machen es dann auch nicht aus und es kann einem auch kaum jemand erzählen, dass sie das nicht vorher schon mal irgendwie später geerntet hätten. Aber was halt sein kann, ist, dass in der Zeit tatsächlich manche der Trauben von der Botrytis, also von der Edelfäule, befallen worden sind.
Ja, oder vielleicht haben sie da vorher schon mit experimentiert und das war jetzt die Gelegenheit, dem Bischof zu sagen, ja, du hast den zu spät losgeschickt. Guck mal hier, kann ja auch sein.
Ja. Ja, also das könnte sein, dass sie dann gedacht haben, verdammt, jetzt ist das Ganze hin, weil eben der Pilz da eingezogen ist und dann haben sie halt gemerkt, dass diese Edelfäule aus diesem Wein, aus diesem Riesling eben nochmal einen ganz besonderen Wein macht. De facto war aber der Riesling lange Zeit eben überhaupt nicht gut angesehen, weil man eben früher geerntet hat und der Riesling eben sehr spät reift. Also viel später als die wichtigsten Rebsorten der damaligen Zeit. Also einer der wichtigsten zum Beispiel war der Elbling. Und der reift halt ein paar Wochen früher aus, ne? Den kannst du irgendwie 4 oder 6 Wochen im Zweifelsfall früher ernten als der Riesling. Und wenn alles zusammen geerntet wird, und früher wurde ja im gemischten Satz normalerweise geerntet, dann war der Riesling eigentlich noch grün, ja, und eigentlich nicht so richtig genießbar. Und deswegen hatte der Riesling eigentlich überhaupt keinen guten Ruf. Das kam tatsächlich erst so ein bisschen später, als die Ersten dann auch damit experimentiert hatten, die Rebsorten einzeln in den Weinberg zu stellen. Mhm. Ja. So, jetzt haben wir irgendwie im Glas sozusagen so ein Klassiker von der Mosel, ne? Das ist
Kröfletterlei.
Genau, Riesling Feinherb. Im Prinzip.
Ab wann spricht man von Feinherb?
Das ist eine Frage des Öxlegrades. Also der Öxlegrad ist ja sozusagen das.
Der Zuckergehalt im Saft, ne, im Most.
Der Zuckergehalt im Most eben gemessen wird. Und. Warte, jetzt erwischte mich auf dem falschen Fuß. Nein, Kabinett ist eigentlich das Mostgewicht. Und wann man von Feinherb spricht, ist eine gute Frage.
Soll ich schnell googeln, während du irgendwas anderes Schlaues erzählst? Dann erzähl du mal was Schlaues über Riesling, dann merken die das. Das merken die nie.
Genau. Also was ich sagen wollte, ist eigentlich, dass man bei einem Riesling-Kabinett, und das ist halt ein Kabinett, und ein Kabinett wird klassischerweise an der Mosel eben feinherb ausgebaut, also mit einem bestimmten Restzuckergehalt, dass das sozusagen das Typischste ist, was man eigentlich an der Mosel
zwischen 9 und 45 bekommt. Gramm Restzucker ist ja feinherb.
Ist feinherb, ja. Okay. 9 schon, ne? Okay, ja. Und ab wann ist es Kabinett?
Ja. Das weiß ich gerade nicht. Warte mal. Also, trocken 9 Gramm. Also unten mit ab trocken ist 9 Gramm. Also ab 9 Gramm ist trocken. Ein feinherber Wein kann halbtrocken als auch lieblich sein. Das heißt, ne, da drin gibt es dann nochmal irgendeine Abstufung. Sieh an. In der Regel weisen feinherbe Weine einen Restzuckergehalt zwischen 15 und 25 Gramm an. So.
Genau. Also sozusagen diese Stufung trocken, feinherb und so weiter, das ist, geht nach dem Zucker. Aber das Prädikat. Und da Prädikat meint dann Kabinett, Spätlese, Auslese, das geht dann nach dem Öxlegehalt der Weine.
Ich muss mich hier gerade anmelden an der Seite, Sekunde.
Ja.
Ach, komm. Ach, Kabinett, komm jetzt hier. Kabinett. Ich hab ewig nicht mehr geguckt. Das ist auch so eins dieser Abos. Wein Plus ist das. Das ist eins dieser Abos. die ich habe, weil ich es gut finde, dass es das gibt.
Ja.
Einträge im Webglossar, Glossar, ne? Gefundene Begriffe im Glossar gibt's nicht.
Glossar, genau. Was? Kabinett?
Hallo? K-A-B-I-N-E-T-T. Kabinett. Ah, jetzt. Ja. Wer schreiben kann?
Ich erzähle da noch was
über. Ja, erzähl mal was Schlaues. Wir fallen gerade auf.
Über die Lage, über Letterlei. Die bekannteste Lage in Kröf dürfte der Nacktarsch sein. Also wenn man von Kröf gehört hat, dann möglicherweise, weil es den Kröver Nacktarsch gibt.
Ja, ich.
Und das ist, ne, du, ja. Und das ist halt sozusagen die Großlage in Kröf.
Steht übrigens nicht dabei. Restzuckerkabinett? Steht nicht dabei.
Nee, Öxle. Öxle?
Ach, wie, Öxle? Nee, steht auch nicht dabei. Steht gar nichts dabei.
Wie jetzt?
Deutsche österreichische Qualitätsstufe, die auf die früher verwendete Bezeichnung Kabinett für einen speziellen Weinkeller im Kloster Eberbach im Rheingau zurückgeht. Nach dem Weinrecht in Deutschland ist Kabinett die unterste Stufe des Prädikats Weins.
Okay. Ja, aber die müsste eigentlich mit einem gewissen Öxle-Gehalt verbunden sein.
Tja.
Das müsste ich dann nochmal bei Zeiten nachgucken und nachreichen. Genau, der Nacktarsch. Es gab früher jede Menge Lagen, bis in die 60er, 70er Jahre hinein. Und dann gab es eben, das hatte ich ja vorhin schon mal angesprochen, eine große Flurbereinigung. Also man hat zum einen tatsächlich die Weinberge bereinigt. Also man hat Besitze verschoben, ja, also es um sozusagen die kleinen Parzellierungen der Weinberge so ein bisschen aufzuheben, hat man unterschiedliche Besitze eben neu aufgeteilt. Ja, also im Gegensatz zum Burgund beispielsweise, wo du ja in einer Weinbergslage teilweise 30, 40 verschiedene Besitze hast, ja. Also das sollte das eben dort nicht mehr so sein, sondern die kleinen Parzellierungen sollten zugunsten größerer Parzellen oder Weinbergsteile eben verschoben werden. Und dabei hat man dann auch eben tatsächlich die Weinberge verändert. Also man hat irgendwie neue Wege eingezogen und so weiter und so fort. Und man hat aus diesen ganzen vielen kleinen Weinbergslagen, also aus den Einzellagen, hat man Großlagen gemacht.
Ja.
Und die Großlage in Kröf ist dann der Nacktarsch geworden, was irgendwie vom keltischen Nackasch kommt. Mhm. Und Nackasch heißt sowas wie felsige Erhöhung.
Ach schade, weil Kröver Nacktarsch ist das, was mit diesem lustigen entblößten Hintern im Supermarktregal steht und stehen gelassen genau. wird. Das ist eigentlich das Tragische daran.
Genau. Ja. Genau, das ist der Kellermeister, der sozusagen den nackten Hintern von den Knaben versohlt hat, die heimlich den Wein getrunken haben.
Mhm.
Aber wahrscheinlicher ist eben, dass es von diesem Nackasch kommt, was eben eine keltische Bezeichnung für eine karge, felsige Erhöhung ist. Ja. Und innerhalb dieser Großlage gibt's aber eben immer noch diese Einzellagen, die haben sich also gehalten. Weil das Problem an den Großlagen ist halt, dass sie nicht nur also selten zum Renommee eines Weins beitragen, wie du schon sagst, die bleiben dann im Regal stehen, weil sie halt vor allen Dingen von Großwinzereien benutzt werden für die billige Plörre.
Ja.
Während eben der Staffelter Hof oder der Martin Müllen beispielsweise, der will da nicht Nacktarsch drauf stehen haben, weil nämlich zu diesem Nacktarsch auch total schlechte Weinbergsteile gehören. Der möchte dann eben die renommierten Einzellagen weiterhin haben und dazu gehört eben unter anderem die Letterlei.
Mhm.
Und die Kirchlei und das Paradies und der Steffensberg. Das ist alles in Kröf. Und also insofern haben wir jetzt eine Einzellage aus dieser aus diesem Letterlei. Lei heißt auch so viel wie, also eine alte Bezeichnung für Schiefer.
Ich finde den richtig toll.
Ja. Genau, und das ist sozusagen, finde ich, so ein bisschen so das Herz der Mosel, ja.
Dieser Wein jetzt.
Ja, schön. Ja, genau, das ist also das, was wir vorher getrunken haben, das ist das kann die Mosel auch, das ist auch super. Und aber wenn man so ein bisschen zum Kern durchdringen will, warum die Mosel irgendwie zu einem der berühmtesten Weinbaugebiete der Welt geworden ist, dann eben finde ich, weil diese Kombination von Schieferwürze, Riesling und Restsüße bei gleichzeitiger Säure,
ja,
das ist ja das, worauf es ankommt. Das gibt's nirgendwo so wie an der Mosel.
Das ist echt toll.
Ja?
Also Ne? Ist gar nicht so dieses, ne, normalerweise freue ich mich ja immer, wenn es irgendwie so spektakulär ist, ne, so irgendwas Extremes und so. Aber der ist überhaupt nicht so extrem, sondern der ist einfach schön. Ja, fein.
Ja, genau.
Chat hat übrigens recherchiert, vielen Dank. Die Mindestanforderungen sind 73 Grad Öxle im Weinbaugebiet Baden, je nach Rebsorte 76 bis 85.
Ah ja, okay.
Ja. Und der Chat fragt, wie viel Restzucker der hat. Jetzt hier, er hier, der
Das muss ich auch nachreichen, das weiß ich auch ehrlich gesagt nicht.
Okay, nächste Frage aus dem Chat, was könnte man dazu essen?
Also der hat eine ordentliche Säure und der hat eine schöne Süße. Deswegen finde ich es auch, ich bin immer sehr vorsichtig damit zu sagen, der hat jetzt irgendwie 30 Gramm Restzucker, weil die Frage ist erst eigentlich, wie viel Säure hat er?
Ja.
Wenn er jetzt irgendwie
auf wie viel Säure trifft der Restzucker? Ja.
genau. Deswegen ist das tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten. Ne? Aber er hat irgendwie durchaus eine knackige Säure mit dabei. Und also ich würde es zum einen einsetzen, also ich finde Riesling immer eigentlich ganz gut zu Schwein.
Mhm.
Ja, und wenn du jetzt hier mit einer, also wenn du zum Beispiel Richtung Schweinebauch gehst und das Ganze irgendwie mit einer leichten Schärfe kombinierst. Sollte nicht zu scharf sein, aber eine leichte Schärfe. Also es kann ruhig durchaus in so eine leichte Curry-Schärfe zum Beispiel gehen.
Mhm.
Dafür finde ich das super.
Asiatisch, schreibt der Chat. Moselfisch. Wow. Was ist denn Moselfisch? Ja, Fisch aus der Mosel, ich weiß, aber
ja. Ja, klar. Also Fisch aus der Mosel oder Fisch sonst wo, aber ich finde, was wirklich ganz gut passt, ist eine leichte Schärfe im Essen. Das kann ja schon durch einen Knoblauch kommen, das kann durch einen leichten Ingwer-Einfluss kommen. Also Ingwer fände ich da mit Sicherheit ganz schön. Also ich würde, glaube ich, tendenziell eher in so eine leicht indische Curry-Richtung gehen, weniger in so eine thailändische Curry-Richtung.
Karamellisierter Schweinebauch.
Ja, genau. Karamellisierter Schweinebauch und dann eine leichte Schärfe mit drin.
Das ist schon geil.
Ja, so eine leichte Chili-Schärfe mit drin. Das ist schon cool damit, mit sowas. Aber es sollte nicht zu scharf sein, finde ich.
Programmhinweis. Fällt mir gerade auf. Samstag, kommenden Samstag auf Arte um 19.30 Uhr. 360 Grad, die Geo-Reportage. Zauberhafte Mosel.
Ah ja.
Inklusive Kilian Franzen.
Ja, das haben die schon mehrfach gebracht.
Aber
das lohnt sich sehr. Es ist eine sehr schöne Sendung.
Okay.
Kilian Franzen. Genau, das wollte ich auch irgendwann mal machen hier in der Sendung. Und dann war da noch ein, ach Gott, jetzt fällt mir der Name peinlicherweise nicht ein. Der hat auch, Gott, auch Weinberge in Kröf. Alteingesessener Bio-Winzer. Gott, oh Gott. Komm ich gerade nicht drauf. Komm ich gleich noch drauf. Ja, man wird alt. Also ich werde.
Ja, ich habe das, also du musst mir nur ein Glas Alkohol geben, dann erinnere ich mich an keinen Namen mehr. Von daher ist das alles völlig in Ordnung.
Ja. Wir machen aber im nächsten Monat weiter.
Oh, sind wir am Ende der Sendung angelangt?
Ich weiß nicht, aber ich wollte das mal, ins Feld werfen, dass wir schon einen Termin haben.
Stimmt. Also es wäre auch schlecht, wäre es nicht, wenn wir am Ende der Sendung angelangt sind, weil mittlerweile müsste das, ich übe ja gerade Brot backen.
Ja,
und
das Brot müsste durch sein.
Das Brot müsste jetzt fertig sein, genau, das müsste jetzt ausgekühlt sein und genießbar, von daher, ja. Ja, nächster Termin, 27. Februar, Montag, der 27. Februar, das ist in vier Wochen.
Das ist für alle, die nicht Rosenmontag feiern, an dem Tag ist nämlich Rosenmontag.
Oh.
Für alle, die nicht Rosenmontag feiern, ist das sozusagen
der Pflichttermin.
Ja. Und wir bleiben an der Mosel, wir bleiben sogar in den Kröver Lagen. Und wir bleiben beim klitzekleinen Ring und wir trinken drei Weine von Martin Müllen. Martin Müllen ist für mich auch ein ganz großartiger Winzer von der Mosel, der sich vor allen Dingen dadurch auszeichnet, dass er sehr viele alte Weine im Bestand hat. Was
alte Weine im Sinne von
gereifte Weine.
Ach so,
gereifte Weine im Programm hat. Der hat schon unter, wenn man auf shop.müllen.de geht, Ich werde das morgen noch verblocken natürlich, aber bei shop.müllen.de, da gibt es eine Rubrik Pakete und Angebote und an fünfter Stelle steht schon das original verkorkt Vrindt Flaschen Podcast Paket.
Shop.vrindt, das Flaschen original, nee, Müllen, hier nicht. Steht hier nicht.
shop.müllen.de.
Muellen, ne? Martin Müllen, genau.
Muellen, ja.
Riesling Trocken, Blauer Devon. Devon. Steffensberg,
Taufrischer. Guck mal oben im auf Pakete und Angebote.
Ach so, wenn man auf Pakete und Angebote klickt. Das hast du ja vorher, glaube ich, auch gesagt, ne?
Ich glaube schon.
Gut.
Muss man ein bisschen runterscrollen an die fünfte Stelle oder so.
Original verkorkte Vrindflaschen Podcast. 3 Flaschen Probierpaket.
Genau. Mhm. Genau. Da haben wir die 3 Weine drin, die wir probieren werden. Und wir haben 3 Weine aus der Lage Krüver Paradies. Wir haben nochmal einen feinherben Kabinett, auch aus 2015. Und dann haben wir 2 Spätlesen, und zwar eine aus 2015 und eine aus 2004.
4?
Also, ja.
2004. Ich habe gerade auf den Link geklickt, gereifte Weine 19 Flaschen. Das ist ja, das ist ja eine Unverschämtheit.
Ja, ja, das ist ganz toll. Also es ist.
Warum hat der so alte Weine?
Ja, weil er
eine coole Sau ist, ne?
Ja, weil er eine coole Sau ist, weil er von vornherein gesagt hat, ich leg größere Teile meiner Weine weg und biete die später an. Und er macht, also er geht sehr, sehr sorgfältig mit den Weinen um, also auch in einer Art, dass er die nach einer bestimmten Jahreszahl Reifung dann alle neu verkorkt, ja. Geil. Also er macht wirklich sehr viel Aufwand damit. Mit seinen Weinen, er hat einen super Keller, also optimale Bedingungen für den Wein. Und ich muss jetzt gerade mal ganz kurz gucken. Er hat heute kam nämlich eine Mail von ihm, dass er.
Ach, es gibt sogar, auch schön, es gibt sogar das Vrindt-Paket gibt es sogar als doppelt. Also alles, und als dreifach. Und als dreifach. Ach, tatsächlich. Ja.
Also wer direkt ein bisschen mehr möchte, kann das haben.
Eigentlich eine coole Idee, wobei ist halt ein bisschen Katze im Sack, ne? Oder? Obwohl.
Nein. Nein. Also ich habe hier noch Weine aus den 90er Jahren von ihm liegen. Die sind alle, das ist alles toll.
Ja, echt?
Das ist alles top. Und er hat, er lädt ein zu seiner Präsentation gereifter Weine am 4. März. In Traben-Trarbach. Wahrscheinlich findet man das auch auf seiner
Seite. Der Chat sagt am 3. März.
Am 3. März?
Sagt der Chat. Ich weiß nicht, wer jetzt.
Also laut E-Mail vom Weingut Müllen ist es am 4. März.
Okay.
Aber, okay.
Vielleicht ist es für so Leute wie dich am 4. März, weil es dann nochmal die ganz geilen Sachen gibt.
Achso, das weiß ich jetzt nicht. Vielleicht steht ja auf seiner Website auch irgendwie was anderes, da müssen wir dann nochmal nachfragen. Aber ja, wir trinken jedenfalls 3 Weine von Martin Müllen, einem ebenfalls hochverehrten Winzer von der Mosel, eben aus dem gleichen Bereich. Aber da kann man dann nochmal gucken, also 3 Weine aus dem gleichen Weinberg.
Ah.
Einmal eben ein feinherber Kabinett und dann 2 trockene Weine eben aus 2 unterschiedlichen Jahren. Einmal aus 2015, was an der Mosel ein ganz großartiges Jahr geworden ist. Und dann eben 2004, also ein Wein, der einfach mal richtig durchgereift ist. Und dann
das
kann man einfach mal sehr schön vergleichen, wie sich so ein Wein entwickelt.
Ich bin gerade total hingerissen von dem Umstand. Also du kriegst halt einfach mal ein 96er Riesling Spätlese, halbtrocken, für 21 Geld. Euro.
Ja, es ist unfassbar. Also das sind wirklich tolle Weine. Also Martin Müllen ist ein ganz großartiger Rieslingwinzer.
Ja.
Und der bietet gereifte Weine an für ein Geld. Also wenn du jetzt ins Burgund gehst und einen vernünftigen Winzer fragst, ob er irgendwie 15 Jahre alten Chardonnay anbietet aus einer Ortslage oder so, der lacht dich einfach nur aus, ja. Und wenn er dann mit dem Lachen fertig ist und sagt, ja klar, kannst du haben, aber dann zahl mir mal irgendwie 500 Euro die Flasche oder sowas, ja, oder 300 oder was auch immer. Normalerweise bekommst du das gar nicht mehr. Also der gehört wirklich zu den wenigen Winzern.
Ja, aber Christoph, was soll ich denn jetzt machen? Ich kann doch jetzt nicht.
Nee, musste jetzt auch
Christoph,
nicht.
Also bitte.
Der hat die Weine ja noch, der hat die Weine ja noch länger, ja. Genau, 96er Krüver Paradies, Feinherb, 9% Alkohol, 20,90 Euro.
Das ist doch unglaublich.
Ja, Auslese.
96.
92er Auslese, 25 Euro. Das ist einfach toll.
Großartig.
Ja. Genau, also das trinken wir Ende nächsten Monats, also in ziemlich genau 4 Wochen.
91, der hat einen Riesling von da, wo wir Abi gemacht haben. Ups.
Ups. Und er ließ das Glas fallen.
Das darf doch alles nicht sein. Ja, naja, ja.
Ne?
Ja. Ja. Bevor ich jetzt noch stärker die Fassung verliere, gucke ich mal, ob die Jingle-Maschine.
Sollten wir mal machen, ne? Abi-Wein trinken.
Oder?
Ja.
Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Das ist alles ganz furchtbar. Ja. Das klären wir ein andermal. Jedenfalls klären wir das nicht vor dem Publikum, das zum Teil auch 1991 Abi gemacht hat, wie der Chat gerade sagt. Ich würde sagen, wir gehen jetzt nach Hause. Wir haben ja immer einen Favoriten. Mein Favorit ist der Feinherbe heute Abend.
Ja, meiner auch.
Nun denn.
Das ist einfach richtig schön. Also das würde ich jetzt auch locker den Rest des Abends austrinken.
Das werde ich den Rest des Abends austrinken.
Das ist ja das Schöne, ja. Also ich meine, man muss sich ja bei diesen feinherben Weinen jetzt nicht so großartig Gedanken darum machen, ob du irgendwie morgen schweren Kopf hast oder so, weil du zu viel Alkohol zu dir genommen hast oder so. Das ist, der hat jetzt mit 11% sogar noch einen relativ hohen Alkoholgehalt. Mhm. Die sind auch schnell mal irgendwie bei 9% oder so. Aber das ist halt schön, es ist halt leicht und es hat halt Druck trotzdem. Ja, schon toll.
Ja, absolut. Christoph, ich danke dir. Jo.
Ich danke dir auch.
Und bis euch dann. Danke für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.